HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Ostertag. Das christliche Osterfest beinhaltet ja ein großes, mancher würde vielleicht auch sagen ein gewagtes Versprechen. Das Versprechen nämlich, dass mit dem Tod nicht einfach alles aus ist. Das Versprechen, dass am Ende doch das Leben sich durchsetzt. Auch das Pessachfest, das Juden in diesen Tagen feiern, geht zurück auf ein großes Versprechen. Nämlich das Versprechen, an einem guten Ort und in Freiheit leben zu können. Diesem Versprechen ist damals das Volk Israel gefolgt. Dieses Versprechen prägt bis heute das Glaubensleben von Juden. Überhaupt, Versprechen können sehr viel in Bewegung setzen. Wenn jemand mir etwas verspricht, dann weckt das Hoffnung, dann weckt das Energien. Umso schlimmer, wenn ein Versprechen nicht gehalten wird. Und darum soll es heute gehen in der Ostermontagsausgabe von Himmel und Erde. Die große Bedeutung, die Versprechen für uns haben, für unsere Beziehung, für den Glauben, für unser Selbstwertgefühl. Das christliche Osterfest und das jüdische Pessachfest, beides religiöse Feste, die um ein großes Versprechen kreisen. Wenn wir uns überhaupt mal bei den Religionen umschauen, dann fällt auf, dass mindestens bei den sogenannten abrahamitischen Religionen, also Judentum, Christentum und Islam, das Versprechen durchaus eine ganz herausragende Rolle spielt. Und gerade Abraham ist ein gutes Beispiel. Gott verspricht ihm nämlich etwas. Darüber spreche ich mit Achim Behrens, er ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. Herr Behrens, bleiben wir ruhig mal bei Abraham. Wenn wir davon Versprechen reden, dann nennt die hebräische Bibel das Verheißung. Also und eine solche Verheißung, die ist für die Geschichte mit Abraham ganz entscheidend. Was ist das für ein Sprechen, das er im Grunde von Gott bekommt?
Das ist ganz spannend, denn die Geschichte Abrahams geht eigentlich völlig unvermittelt mit dieser Verheißung, diesem Versprechen los, dass Gott ihm sagt, geh aus deinem Vaterland und verlasse deine Familie. Der wohnt nämlich gar nicht in Israel, sondern ganz woanders, im Gebiet des heutigen Irak wahrscheinlich. Und dann sagt Gott, ich will dir ein Land geben, oder will dich in ein Land führen, das ich dir zeigen werde, ein gutes Land. Also das ist das erste Versprechen, dass er ein neues Land zu sehen und zum Leben bekommt und damit zusammenhängt, dass er ein großes Volk werden soll, also dass seine Nachkommen zahlreich sind. Das ist in der Antike ein wichtiger Punkt, dass man Kinder hat und dass es diesen Kindern gut geht. Und das ist nun der allererste Punkt, dass Abraham und seine Frau zwar schon ziemlich alt sind, aber noch gar keine Kinder haben. Und es ist das nächste Versprechen, nämlich erstmal überhaupt ein Kind zu bekommen.
Also Nachkommen und Land sind das große Versprechen. Was passiert da mit Abraham? Was bewegt ihn da? Im Grunde ist es ja tatsächlich, er geht los dann, ne?
Ja, er geht los und ich stelle mir das immer so vor, dass die da sitzen in ihrem Häuschen irgendwo im Zweistromland und die sind ja beide schon alt, die sind beide schon über 70. Also meine Fantasie ist, Sarah kommt irgendwann vom Hühnerfüttern nach Hause und sieht ihren Mann ziemlich zerknautscht am Küchentisch sitzen und er sagt, komm, wir müssen nochmal ganz neu anfangen und ganz neu aufbrechen. Und das machen die dann tatsächlich. Also das Versprechen bewegt sie so, dass sie sich auf eine Reise ins Ungewisse aufmachen, dass sie Neues in Angriff nehmen und dabei darauf vertrauen, dass der Gott, der ihnen dieses Versprechen gibt, mitgeht. Das ist eigentlich ein großes Wagnis für Leute, die eigentlich schon ihren verdienten Ruhestand genießen sollten, wenn man mal so will.
Sie sagen, das Vertrauen spielt da eine große Rolle. Nun ist ja Abraham eine wichtige Figur für Juden, für Christen und Muslime. Und im Grunde muss man sagen, Ähnliches wiederholt sich dann bei Isaak und Jakob, diesen drei Glaubensvätern. Ja. Kann man sagen, dass tatsächlich diese Religion prägt, dass da am Anfang ein Versprechen steht?
Ja, ich würde das sagen, dass dieses Versprechen überhaupt die Motivation für die Geschichte dieser Religionen ist. Versprechen sind ja zunächst mal auch unter uns Menschen, wenn Sie so wollen, Behauptungen. Jemand sagt etwas und ein Versprechen wird es dann, wenn ich dieser Behauptung Vertrauen entgegenbringe. Wenn ich die Erfahrung mache, der Mensch, der mir das zusagt, der ist vertrauenswürdig und so ist das bei Gott auch. Also wenn Sie so wollen, setzt überhaupt das Thema Verheißung, das Thema Versprechung das in Gang, was wir heute Geschichte nennen. Denn zwischen dem Versprechen und dem Einlösen des Versprechens, zwischen der Verheißung und der Erfüllung, vergeht Zeit. Und diese Zeit muss gefüllt werden. Die Menschen müssen leben in dieser Zeit, müssen immer wieder neu auf dieses Versprechen vertrauen. Abraham selbst zum Beispiel wird nicht Besitzer des Landes, das ihm versprochen worden ist. Und trotzdem geht er dahin und erst seine Nachkommen, sehr viel später, werden dieses Land als Volk Israel besitzen.
Herr Behrens, jeder von uns weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn ein Versprechen nicht gehalten werden kann, dann ist die Enttäuschung groß. Jetzt haben Sie gesagt, es vergeht Zeit, bis die Verheißung im Grunde in Erfüllung ist. Bei Abraham war es sogar, er hat sie eigentlich gar nicht erlebt. Wie gehen die Menschen damit um, dass so ein Versprechen Gottes vielleicht nicht so schnell oder vielleicht gar nicht in Erfüllung geht für sie?
Also ich bin immer ganz beruhigt, ehrlich gesagt, dass die biblischen Figuren uns auch als richtige Menschen geschildert werden, eben auch mit Verzweiflung und mit Zweifeln, wenn die Dinge nicht so laufen, dass es für sie gut ist. Abraham versucht zwischendurch eigentlich selber mal das Versprechen zu erfüllen mit seiner Frau Sarah. Sie nehmen dann ein anderes Kind und kein leibliches und denken, damit könnte es auch weitergehen. Das ist der eine Versuch, dass man selber die Dinge in die Hand nimmt. Der andere ist aber auch, dass man anfängt und mit Gott hadert. Und sagt, das läuft jetzt nicht so, wie du es mir zugesagt hast. Und ich finde es auch wieder sehr beruhigend und schön und für mich auch ermutigend, dass die Bibel dafür Raum lässt. Das können Sie in den Psalmen nachlesen, wenn Sie in den Klagepsalmen Leute finden, die wirklich mit Gott sozusagen in den Clinch gehen. Oder besonders natürlich auch in der Figur des Hiob, der sagt, mir widerfährt etwas, das habe ich nicht verdient und ich möchte gerne, dass Gott sich an seine Versprechen hält und das auch einklagt sozusagen.
Gottes Verheißung an die Menschen, ein großes Versprechen. Darüber sprach ich mit Achim Behrens, er ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. Danke für das Gespräch.
Danke und Ihnen auch noch ein frohes Osterfest.
Danke, Ihnen auch. Um große und kleine Versprechen geht es heute in der Ostermontagsausgabe von Himmel und Erde. Es gibt ja einige Berufe, die ganz unmittelbar mit dem Versprechen verknüpft sind. Der Arztberuf zum Beispiel. Der Hippokratische Eid ist für Ärztinnen und Ärzte, naja, nicht gerade wie ein Gelöbnis, aber doch so eine Leitlinie der ärztlichen Ethik, auf die sich die Ärzte verpflichten. Der griechische Arzt Hippokrates von Kos soll diesen Eid in der Spätantike formuliert haben. Und er gilt bis heute mit einigen Abwandlungen.
Ingeborg Degel ist Allgemeinärztin in Offenbach und leitet ein medizinisches Versorgungszentrum in Heusenstamm. Für sie ist der Hippokratische Eid so etwas wie ein ethischer Kompass, an den sich die Ärzte halten müssen.
Also ich denke, wenn man sich für diesen Beruf als Arzt entscheidet, dann muss man auch ein Leben lang dafür gerade stehen und den Menschen zur Seite stehen und helfen.
Der ursprüngliche Eid des Hippokrates aus der Spätantike hat religiöse Bezüge auf altgriechische Götter. Diese fehlen in der modernen Version des Weltärztebunds, der Deklaration von Genf. Geblieben ist hingegen die ärztliche Schweigepflicht. Und aus dem Schwur von damals wurde ein Gelöbnis. Zitat:
Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten werden mein oberstes Anliegen sein.
Und zwar unabhängig zum Beispiel von Alter oder Geschlecht, von Nationalität, Religion, Behinderung oder sozialer Stellung. Dazu verpflichtet die Deklaration von Genf und mahnt: Die Ärzte müssen höchsten Respekt vor dem menschlichen Leben wahren. Doch was ist, wenn der Patient tödlich erkrankt ist? Ingeborg Degel.
Man muss natürlich einschätzen können, welchen Patienten ist zu helfen und welchen Patienten kann man nicht mehr helfen. In der Medizin sind auch Grenzen gesetzt. Das war schon immer so gewesen.
Auch bevor sich das neuartige Coronavirus zwischen den Menschen ausbreitete. Bei all dem muss der Arzt auch auf seine eigene Gesundheit achten, sagt die Ärztin.
Gerade wenn man weiß, dass man in so eine Situation kommt, muss man genau auf die Schutzmaßnahmen achten und dann kann man auch für den Patienten da sein.
Allgemeinärztin Ingeborg Degel jedenfalls ist bis heute froh, dass sie Ärztin geworden ist, sagt sie. Für sie sei die moderne Form des Hippokratischen Eids, die Deklaration von Genf, sogar mehr als ein Versprechen. Die Deklaration mache ihr Spaß, ganz besonders, weil die meisten Fälle positiv verliefen und sie ihren Patienten helfen könne.
Ein Leben im Dienst der Menschlichkeit. Mit dem Hippokratischen Eid legen Ärztinnen und Ärzte ein Versprechen für ihren Beruf ab. Was das im Alltag bedeutet, hat hr-Inforeporter Pascal Lasserre erkundet. Weltweit arbeiten ja Wissenschaftler derzeit an einem Impfstoff gegen den neuen Corona-Erreger. Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac will den ersehnten Impfstoff schon im Herbst liefern. Jedenfalls hat das Miteigentümer Dietmar Hopp angesagt. Ein großes, ein ehrgeiziges Versprechen. Doch die Fachleute sind skeptisch. HR-Inforeporter Wolfgang Hettfleisch hat das mal für uns recherchiert. Wolfgang, mit welchen Methoden versuchen denn die Forscher, dem Virus beizukommen?
Also es sind im Moment fast 50 Projekte weltweit, in denen gerade intensiv an der Entwicklung dieses Impfstoffs geforscht wird. Und das ist dann für Laien, also auch für mich, nicht wirklich auf Anhieb zu durchschauen. Aber was doch ziemlich klar ist, viele Forscher haben einen ähnlichen Ansatz. Sie konzentrieren sich nämlich auf den Namensgeber dieses Coronavirus. Corona ist ja lateinisch und heißt Krone. Und das Virus, das hat auf seiner Oberfläche ein Protein, das sieht aus wie ein Krönchen. Dieses Eiweiß, das trägt den Namen Spike, das ist sozusagen der Schlüssel, mit dem das Virus in eine Körperzelle gelangt. Und ein Impfstoff, der kann, grob gesagt, dafür sorgen, dass das Immunsystem diese Gefahr rechtzeitig erkennt und dann entsprechend reagiert.
Aber wenn das Prinzip bekannt ist, wie man das Virus austricksen kann, warum dauert es dann noch so lange? Warum beginnen nicht jetzt schon die klinischen Tests?
Es geht schnell mit dem Impfstoff, sehr schnell sogar. Es ist noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre erst. Da hat die Entwicklung von so einem Impfstoff 10, 15 Jahre gedauert. Die Forschung hatte also riesige Fortschritte gemacht. Die ersten klinischen Tests wird es voraussichtlich noch in diesem Sommer geben. Vorher muss so ein Mittel ja erstmal an Tieren erprobt werden und dann können eben klinische Tests durchgeführt werden. Also dann kann dieses Medikament oder in diesem Fall dieser Impfstoff Menschen verabreicht werden. Freiwilligen natürlich. Aber das heißt dann eben noch lange nicht, dass schwupp die Wupp auch die ganze Weltbevölkerung geimpft werden kann. Denn dieses Vakzin, also dieser Impfstoff, muss ja nicht nur wirksam sein, sondern auch sicher. Also muss eben nach sehr strengen Standards ausgewertet werden. A, funktioniert das? Und B, ist das auch sicher?
Es gibt ja vermutlich Möglichkeiten, so ein Verfahren zu verkürzen. Darüber wird ja auch heiß diskutiert. Wann wird denn wohl so ein Impfstoff zur Verfügung stehen?
Also, dass das noch in diesem Herbst klappt, wie Herr Hopp ja angekündigt hat, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Genauer gesagt, nicht ich halte das für sehr unwahrscheinlich, sondern eigentlich alle Experten durch die Bank, die sich dazu geäußert haben. Die glauben mehr oder weniger übereinstimmend, dass es noch ungefähr ein Jahr dauern wird. Also, dass es nicht zum Jahresbeginn 2021 soweit sein wird, sondern eher so im Frühjahr. Eine Abkürzung in diesem Genehmigungsverfahren, die gibt's durchaus, jedenfalls bei uns in Deutschland. Und die wird in diesem Fall auch genommen. Das Paul-Ehrlich-Institut in Langen im Kreis Offenbach, das ist ja das Bundesinstitut für Impfstoffe, das will die klinischen Prüfungen auch dann genehmigen, wenn die Unterlagen nur abschnittsweise eingereicht werden, was eigentlich nicht erlaubt ist. Sowas nennt sich dann Rolling Review und geht dann eben entsprechend schneller. Einen deutschen Alleingang in Sachen Impfstoff wird's aber definitiv nicht geben, denn die Zulassung eines Impfstoffs, der dann eben auch in Deutschland verwendet werden kann, die erfolgt EU-weit über die Europäische Arzneimittelagentur EMA.
Also durchaus ein Hoffnungsschimmer, aber auch hier gilt Vorsicht vor zu großen und voreiligen Versprechungen. Bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff, da brauchen wir vor allem noch viel Geduld. Auskünfte waren das von hr-info-Reporter Wolfgang Hettfleisch.
hr-info. Himmel und Erde.
Heute geht es bei uns um große und kleine Versprechen. In der aktuellen Corona-Krise werden ja gelegentlich mal historische Vergleiche gezogen, zum Beispiel zur spanischen Grippe vor 100 Jahren oder zur Pest, die im ausgehenden Mittelalter in Europa wütete. Viele christliche Gemeinden haben damals ein Versprechen abgegeben, ein sogenanntes Pestgelübde. Das bekannteste ist vielleicht das von Oberammergau. Dort erflehten die Bürger Schutz vor der Pest und versprachen, alle 10 Jahre die Geschichte von der Passion Christi aufzuführen. Seit mehr als 430 Jahren halten sie sich nun an dieses Versprechen. In diesem Jahr wäre es wieder so weit gewesen, aber auch die Passionsspiele in Oberammergau mussten abgesagt werden wegen der Corona-Pandemie. Bruder Paulus der Witte von der Kapuzinergemeinschaft an der Frankfurter Liebfrauenkirche. Welche Gedanke steckt eigentlich in früheren Zeiten hinter solch einem Pestgelübde?
Das ist der Gedanke des Opfers. Wir opfern Zeit, wir opfern Gaben, indem man Geld spendet oder ein Krankenhaus baut, oder wir opfern eben jetzt unseren Engagement für so ein Passionsspiel. Und das bieten wir dir, Gott, an, um dich gnädig zu stimmen, damit du uns Gutes tust, damit du siehst, dass wir verstanden haben, dass wir uns ändern müssen.
Man kennt das ja manchmal auch so aus ganz alltäglichen Szenen, wenn man irgendwie in Not geraten ist, dass man dann wie so ein Stoßseufzer sagt, also wenn ich hier rauskomme, dann will ich in Zukunft vielleicht dies und jenes anders machen. Taugen eigentlich solche Versprechen?
Ich glaube, solche Versprechen taugen, wenngleich ich natürlich vorsichtig bin, so einen Tun-Ergehen-Zusammenhang herzustellen. Wenn ich dies tue, dann wird das Schicksal oder Gott es dann anders machen. Aber gleichzeitig wissen wir auch aus der Psychologie, wenn ich mich ganz ernsthaft ändere, so ändere, wie ich es nie sonst getan hätte, weil ich jetzt mal verspreche, wirklich etwas zu tun, ja, was ganz neu ist für mich, dann ist dieses Denken und diese Hingabe und diese Ernsthaftigkeit durchaus auch etwas, was Konsequenzen hat für den Lauf der Welt.
Mhm. Heute glaubt ja vermutlich niemand mehr, dass durch die Aufführung eines Passionsspiels die Corona-Pandemie vertrieben werden kann. Aber trotzdem können wir was lernen über den Sinn eines solchen Versprechens. Wie ist das mit Glaubensversprechen heute?
Ich denke, dass in dieser Zeit es auch sinnvoll sein kann, dass ich einfach Gott sage, du, ich sehe, dass das Leben sich ändert, meine Ängste spüre ich plötzlich, ich sehe, dass ein Zusammenhalt der Gesellschaft möglich ist, den ich vorher gar nicht gedacht hätte. Ich merke, dass ich mich eigentlich wenig beteiligt habe an dem Gemeinwesen. Ich verspreche dir, wenn ich da wieder rein rauskomme in dieser Gesellschaft, wenn wir da wieder rauskommen, dann wollen wir es wirklich anders machen. Also ich zum Beispiel hoffe, dass die Weltgemeinschaft so ein Versprechen sich und Gott und wem auch immer dann gibt, dass wir das alles nicht konsequenzenlos so über uns ergehen lassen und dann so weitermachen wie immer.
Der Kapuzinerbruder Paulus Terwitte über mittelalterliche Pestgelübde und die Bedeutung von Versprechen im Glauben heute. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Große und kleine Versprechen sind unser Thema heute am Ostermontag in Himmel und Erde. In der Erziehung ist es ja fast so etwas wie ein Gesetz. Was versprochen wurde, das wird nicht gebrochen. Denn für Kinder ist es ja oft ein riesengroßes Drama, wenn etwas, worauf sie sich gefreut haben, worauf sie sich verlassen haben, nicht eingehalten wird. Manchmal haben Erwachsene zu leichtsinnig etwas versprochen, manchmal sind aber einfach auch die Umstände dagegen und plötzlich lässt sich doch etwas nicht realisieren, was eigentlich eine todsichere Sache war.
Kinder haben oft ein erstaunlich gutes Gedächtnis, wenn es um Versprechen geht. Die 7-jährige Antonia aus Fulda erzählt:
Ich wollte mal mit meinen Oma und Opa in den Freizeitpark gehen. Das haben sie mir versprochen und haben es bis heute nicht gemacht. Und darauf bestehe ich.
Jetzt gerade kann Antonia ihre Großeltern nicht treffen und Freizeitparks sind zu. Aber sie will nicht locker lassen und bei nächster Gelegenheit daran erinnern.
Ich kann es verstehen, wenn man so 4-5 Mal das nicht einhält. Aber wenn man dann dauernd was verspricht und es nicht macht, das finde ich blöd.
Das finden Eltern und Großeltern sicher auch, aber manchmal geht es nicht anders. Dorit Becker aus Wiesbaden ist Mutter von 2 Kindern und sie verspricht ihnen gerne:
Ich bringe euch morgen Abend ins Bett. Oder morgen habe ich frei und dann können wir das und das und das zusammen machen. Und was passiert dann? Dann ruft mich die Arbeit an und fragt, ob ich an dem Tag vielleicht doch arbeiten könnte. Und die Kinder sind dann ziemlich traurig.
Die 8-jährige Tochter Reka sagt:
Ich finde es auch ziemlich doof, weil ich habe mich so darauf gefreut und dann geht es halt einfach leider nicht.
Der Wiesbadener Psychologe Holger Schlageter erklärt:
Dass eine Ansage tatsächlich auch das an Handlung hervorbringt, was angesagt wird, das erzeugt Vertrauen. Das müssen wir als Kinder lernen. Deswegen ist es extrem wichtig, dass Eltern zu ihren Worten stehen und nichts ankündigen, was hinterher nicht eingelöst wird.
Allerdings sei ein gebrochenes Versprechen auch kein Beinbruch. Enttäuschung, Frust, Wut, Verletzung gehören auch zum Aufwachsen.
Das ist in Ordnung. Es darf auch mal wehtun, es darf auch mal frustrierend sein. Das ist nicht das Ende des Lebens. Dann aber eben mit Erklärung, damit das Kind auch die Möglichkeit hat, das einzuordnen. Das ist sogar eine gute Lernerfahrung, aber man muss sich Zeit nehmen und das dem Kind dann tatsächlich auch erklären.
Der Lerneffekt? Nicht alles tritt so ein wie geplant. Antonia gibt sogar zu, dass sie selbst schon bei ihrer Schwester ein Versprechen gebrochen hat.
Sie wollte mit mir was spielen, das habe ich ihr auch versprochen, aber dann habe ich es halt doch nicht gemacht, weil was dazwischen gekommen ist oder weil ich keine Lust hatte. Ja, die war schon ein bisschen sauer, weil versprochen ist versprochen und wird da nicht gebrochen.
Versprochen ist versprochen, für Kinder ein wichtiger Leitsatz, der Vertrauen schafft, wie unsere Reporterin Andrea Bonhagen erfahren hat. Welche Bedeutung Versprecher für unsere Beziehung, für unser Selbstwertgefühl haben, das ist unser Thema heute in Himmel und Erde am Ostermontag. Das verspreche ich dir. Täglich sagen wir das, geben kleine oder große Versprechen ab. Eltern zum Beispiel versprechen ihren Kindern eine Belohnung, wenn die ihr Zimmer aufräumen. Ehepartner geloben sich, treu zu bleiben in guten wie in schlechten Zeiten. Und manchmal versprechen wir uns ja auch selbst etwas, zum Beispiel weniger zu arbeiten oder mehr Zeit zu haben für die Familie. Ganz offenbar sind solche Versprechen durchaus wichtig für all die Beziehungen, in denen wir leben. Wie wichtig sie sind, das spüren wir
spätestens dann, wenn uns jemand etwas versprochen hat und es dann nicht einhält. Das tut nämlich weh. Ich will dem gern mal näher nachgehen im Gespräch mit Werner Gross. Er ist Psychotherapeut am Psychologischen Forum in Offenbach. Schönen guten Morgen.
Morgen, Herr Bauer Ochse.
Herr Gross, warum sind Versprechen so wichtig für unsere Beziehung?
Naja, ich denke, im Versprechen steckt ein Appell drin. Das heißt zum Beispiel, vertrau mir, ich helfe dir, ich tue was für dich, ich gebe dir was. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen, heißt so ein Kinderspruch. Im Erwachsenenalter ist es dann eher, dass man sagt, ein Mann, ein Wort, was so bedeutet, was ich gesagt habe, das gilt, dazu stehe ich, da kannst du mir vertrauen.
Aber kann es sein, dass wir ja manchmal ein Versprechen auch tatsächlich zu leichtfertig abgeben, ja, weil es auch manchmal so eine beruhigende Funktion hat, wenn ich dem anderen sage, ja, ja, ich mache das schon, dann bin ich ja erstmal sozusagen seine Anfrage irgendwie auch los.
Ja, das ist richtig. Also es gibt ja, man kann sagen, so eine regelrechte Inflation von Versprechen eigentlich bei uns in der Gesellschaft. Also angefangen von der Werbung bis hin zu den Politikern, bis hin zu diesen oberflächlichen Versprechungen im Internet. Also kaum jemand in der Jugendszene macht sich darüber Gedanken, wenn er sagt, ich schwöre, ne? Was ja bei vielen Influencern sehr häufig benutzt wird, wenn sie ein Produkt anpreisen oder irgendwas super toll finden.
Aber es kommt ja tatsächlich immer wieder mal vor, dass irgendwas dazwischen kommt, dass ich ein Versprechen nicht halten kann. Selbst wenn ich es ernst genommen habe, wenn ich mir vorgenommen hatte, es zu halten. Richtet das viel Schaden an?
Also ich denke, es richtet Schaden an, erstmal kurzfristig. Also das ist so dieses Gefühl der Enttäuschung, was wir alle mehr oder weniger kennen, was im Vordergrund steht. Man kann sagen, das Vertrauen ist erstmal futsch. Im schlimmeren Fall kommt dann das Gefühl auf, dass Vertrauen vielleicht sogar missbraucht worden ist. Aber langfristig kann das dazu führen, dass man so als unzuverlässiger Lügner gilt, dass der Ruf ruiniert ist. Man kann sagen, man zahlt im Grunde auch in der Gemeinschaft dann einen relativ hohen sozialen Preis dafür, wenn man wiederkehrend seine Versprechen nicht hält und die Leute mit Notlügen abspeist oder vertröstet. Und das ist gerade bei Kindern ja besonders krass. Also wenn ich als Kind meinem Vater nicht mehr vertraue, weil er mir so oft irgendwie schon was versprochen hat und nicht gehalten hat, dann hat es einen massiven Einfluss auf die Beziehung, die das Kind zu dem Vater hat.
Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie wichtig Versprechen sind in einer Beziehung, dann ist ein gebrochenes Versprechen in einer Beziehung vermutlich auch eine Belastung. Die Frage geht an Werner Gross. Wie groß ist der Schaden durch ein gebrochenes Versprechen?
Der kann sehr groß sein. Also einfach die Frage ist, ist es ein Bruch in der Beziehung, jetzt auf der privaten Ebene? Weil Versprechen haben ja immer was mit der Zukunft zu tun. Und die ist unglücklicherweise nie hundertprozentig vorhersehbar, berechenbar. Also man kann ja sagen, je genauer du planst, umso härter trifft dich der Zufall. Also das heißt, man kann sich zwar bemühen, das heißt aber nicht, dass es gelingt. Und deswegen sagen die Moslems ja auch Inshallah. Also so Gott will, heißt das. Also soweit die äußere Situation okay ist. Deswegen ist es auch, wenn man ein Versprechen gebrochen hat, sich dafür zu entschuldigen und zu versuchen zu erklären, warum das so ist und warum das so gelaufen ist. Die Schwierigkeit ist, ich kann versuchen, es zu erklären, aber der andere muss es mir auch glauben. Und natürlich ist es hilfreich, wenn man ein Angebot macht, es wieder gut zu machen. Ob das dann gelingt, ist eine andere Geschichte. Also generell kann man sagen, versprechen Sie besser nichts, wenn Sie es nicht wirklich halten können.
Schwierig wird es ja wirklich, wenn ein Mensch immer wieder mal ein Versprechen nicht einhalten kann. Gilt denn generell sozusagen die Empfehlung des Psychologen, seid vorsichtiger mit Versprechen?
Ja, ich würde immer etwas vorher genau prüfen. Also wenn ich was verspreche, und das sollte man nicht so en passant machen, so nebenbei, so nach dem Motto, ich verspreche es dir, und dann habe ich es ein paar Minuten später vergessen oder einen Tag später vergessen oder wenn es eintreten sollte, das halte ich für eine problematische Geschichte. Also ich denke, es ist besser, vorher zu prüfen, was verspreche ich wirklich und wie ernst meine ich die ganze Geschichte.
Über die Bedeutung von Versprechen in unseren Beziehungen sprach ich mit Werner Gross, er ist Psychotherapeut am Psychologischen Forum in Offenbach. Vielen Dank, Herr Gross, dass Sie Zeit für uns hatten.
Gerne.
Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info am Ostermontag. Große und kleine Versprechen und welche Bedeutung sie für unsere Beziehung und für unser Selbstwertgefühl haben, das war unser Thema heute. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss und genießen Sie diesen zweiten Ostertag noch.